René.
Dennis.
Hättest du eine Fehlinvestition in einen Menschen vermeiden können, wenn du ihn vorher besser gekannt hättest?
Oh ja. Oh ja. Da, also natürlich würde ich ja jetzt niemals Mitarbeiternamen sagen, ne, aus Datenschutzgründen etc. Aber es gibt auf jeden Fall den ein oder anderen Mitarbeiter, den ich eingestellt habe. Und das war unfassbare Fehlinvestition. Und ich hätte es vermeiden können. Ich hätte zumindest auch deutlich früher die Notbremse ziehen müssen. Da habe ich echt viel Geld verbrannt. Autsch.
Ja, also ich kenne ja so die ein oder andere Geschichte, kenne ich ja tatsächlich selber aus deiner Erzählung heraus. Mhm. Aber ich muss sagen, ich kenne auch nicht so viele Leute, die sich bis zum heutigen Tag so ein starkes Team aufgebaut haben aus Menschen, die einem auch nahestehen.
Das freut
Und
mich.
Augenscheinlich auch das Ganze gut funktioniert.
Es ist das A-Team übrig geblieben.
Genau.
Das
ich bin sehr
A-Team.
Gespannt. Ich bin sehr gespannt. Zuerst mal heiße ich hier alle herzlich willkommen im Value Branding Podcast. Ich habe den René Zschoppel zu Gast. Wir haben uns, wie so oft, auf einer Mastermind kennengelernt. Das erste Mal über, ich glaube sogar mehrere Vorträge habe ich gehört von dir. Und so der Ruf, dem René vorauseilt, ist mehr so, oh krass, der ist hier. Was? Oje, oje, oje. So, also kein Witz, da habe ich schon mehrfach gehört, dass die Leute wirklich beinahe ein feuchtes Höschen bekommen haben, als sie von deiner Anwesenheit erfahren haben. Kein Witz an der Stelle. genau, ich würde sagen, vielleicht stellst du dich einmal gerade selber ein bisschen vor, damit wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wer du bist, was du machst und was dich dazu berechtigt, über Mitarbeitererfahrungen zu sprechen.
Tja, also mein Name ist René. Das hast du schon gesagt, mir gehört die Agentur Autima. Wir sind eine KI-Agentur. Wir machen Automatisierung, wir implementieren KI in Unternehmen und helfen denen, mit KI-Mitarbeitern zu arbeiten, halt alles, was jetzt das ganze moderne Zeugs ist. Und was berechtigt mich? Ich glaube, es gibt ein paar Unterschiede, die vielleicht ein bisschen anders sind als bei anderen. Sagen wir es mal so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Schön wär's, sonst würde ich ja keine Fehlentscheidung in der Größenordnung treffen, andauernd. Immer wieder. wir sind halt seit 2012 am Markt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen untypisch, weil ich mittlerweile gar nicht mehr so viele Agenturinhaber kenne, die das schon so lange machen. Also über einen so langen. Ja, ich kenne keinen, der so jung geblieben ist. Und das ist halt eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen untypisch. Ich habe auch als Unternehmen vielleicht spannend, weil es so ein bisschen auch andere Facetten zeigt. Wir haben ein Familienunternehmen, das heißt, meine Eltern haben irgendwann mal angefangen, allerdings mit einem komplett anderen Business. Meine zwei Schwestern und ich sind eingestiegen, wir haben alle das Unternehmen weitergeführt. Ich war schon vorher in dem Unternehmen, habe meinen Teilbereich, die Agentur aufgebaut, aber wir haben auch noch andere Geschäftsbereiche und dort auch Mitarbeiterverantwortung mit Standorten, mit so richtig lokalen Geschäften, mit allem, was da dran hängt, mit Vermieterstreits, mit Rohrbrüchen, mit Parkplatzbeschädigung, mit Schranken, die nicht hochgehen, mit Rolltreppen, die in Centern nicht laufen. Ich habe alles schon miterlebt. Rattenplage. Ganz spannende Themen, die da so mit auf die Agenda kommen. Das heißt, ich kenne halt doch relativ viele Facetten aus dem Bereich. Das macht es wahrscheinlich spannend. Und ich glaube, ich bin ein ganz guter Zuhörer bei meinen Kunden. Wir machen am Anfang immer sehr, sehr tiefe Interviews oder Bestandsaufnahmen mit unseren Kunden. Und ich kenne unsere Kunden doch wirklich sehr gut. Also auch ihre Schmerzen und das, was sie machen und was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und all diese Learnings wachsen irgendwie mit. Und das über die letzten 10, 15 Jahre.
Und bald 15 dann, oder?
Bald 15, genau. Das über die letzten Jahre. Gepaart mit dem ständigen Wollen, sich weiterzubilden über Bücher und Seminare. Und dadurch kommt einfach ein Fundus zusammen. Ich kriege auch nicht alles umgesetzt, was ich mir immer vornehme, aber man sagt mir nach, dass ich relativ viel umsetze von dem, was ich mir vornehme, und das ist ganz gut. Deswegen sind wir im guten Tempo immer dabei und haben es halt auch geschafft, in den letzten Jahren immer stabil zu wachsen. Auch in Zeiten von Corona, wo übrigens unsere Hauptzielgruppe Speaker waren. Also wir waren von Corona volle Kanone mit betroffen. Und trotzdem hat es immer geklappt. Wir sind halt sehr, sehr flexibel. Wir sind so ein bisschen das Chamäleon. Wir sind sehr schnell und sehr stark, in dem sich anzupassen, was einfach total notwendig ist, und trotzdem immer den Kunden im Fokus zu behalten.
Also kann man sagen, dass es absolut berechtigt ist, wenn man nervös wird, wenn man mit dir in einen...
Absolut.
Okay. Ja, ich muss tatsächlich sagen, so das 2012 war eines der Sachen, die mich natürlich am meisten beeindruckt haben damit, weil so in den Gegenden, wo ich mich aufhalte, sind viele, gibt's seit, sag mal, ab 2020 mit, wo mit Corona die Leute irgendwie dann Veränderungen treffen mussten. Aber für viele ging es dann entweder nur bis Corona oder ab Corona vermutlich dann. Mhm. Ja, krass. Auf jeden Fall. Erzähl mal einen kleinen Schwenk, wo es, jetzt hast du einen riesen Erfahrungsschatz, was Mitarbeiter betrifft. Ich meine, eine Rattenplage hatte sich ja auch noch nicht jeder. Erzähl mal so in die Richtung, wo, wie sich das aufgebaut hat mit den Mitarbeitern und wann dann der Punkt kam, wo es zur potenziellen Fehlinvestition wurde.
Also, wir haben, ich nehme mal meinen Geschäftsbereich raus, weil wir haben natürlich, also wir haben im Gesamtunternehmen über 50 Mitarbeiter, da ist das jetzt ein bisschen schwer, da haben wir natürlich auch schon Fehlentscheidungen getroffen, aber ist ein anderes Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen. Bei mir ist so, ich habe die ersten Jahre war ich in der Firma trotzdem ein Einzelkämpfer, also ich hatte Thema Buchhaltung, okay, aber ansonsten war ich jetzt, gab es niemanden, der produktiv mitgearbeitet hat. Da war ich schon das Nadelöhr und zwar immer. Und erst zu dem Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, besser in Systemen, besser in Strukturen zu arbeiten, auch Aufgaben kleiner zu machen oder auch ich sag mal, kleinteiliger zu gestalten oder kleinteiliger auseinanderzunehmen, also weniger anzubieten, dafür halt wiederkehrende Themen, das Geschäft ein bisschen langweiliger zu machen, würde ich jetzt eigentlich sagen. Ab dem Zeitpunkt wurde es dann möglich, dass man auch mit Mitarbeitern gearbeitet hat. Und als ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt habe, weiß ich noch, das war damals so ein geiles Moment, also den ersten produktiven Mitarbeiter, der wirklich mit im Unternehmen gearbeitet hat und die Aufträge abgearbeitet hat. Das meine ich. Das war so ein Wow-Erlebnis, weil ich dann losgefahren bin. Damals ist man zu den Kunden noch hingefahren, vor Corona. Und dann hatte ich Kundentermine und dachte, ey geil, jetzt gerade im Büro sitzt jemand, der arbeitet das alles ab, was ich hier reinhole. Und ich muss es nicht heute Abend machen, wenn ich zu Hause bin. Das war zum ersten Mal richtig cool. Und dann sind wir tatsächlich jedes Jahr gewachsen, waren dann irgendwann alleine in der Agentur, 12 Mitarbeiter. Und das war eine ziemlich coole Zeit. Aber mit der Menge der Mitarbeiter brauchst du natürlich neue Führungsinstanzen. Das ist normal. Du hast so zwischen 8 bis 12 Mitarbeiter, hast du einen Bruch in einem Team, wo du halt eine Führungsinstanz brauchst. Und wo du einfach merkst, dass du, dass sehr viele Dinge, wie soll ich das sagen? Du musst halt ein Stück weit Dinge übereinander legen können, die dann auch funktionieren, weil die Persönlichkeiten natürlich sehr unterschiedlich sind. Entweder bist du halt im Recruiting super stringent und holst dir quasi nur Leute, die völlig identisch sind, ja, vom Typus her. Dann kannst du mit so einer Unternehmenskultur auch überall das Gleiche machen. Oder du machst es so wie ich, du holst dir die Leute, weil sie dir einfach, weil du ein gutes Gefühl hast und es passt und du hast ein Feeling und du boardest die on. Dann musst du aber im Alltag einfach an wahnsinnig vielen Punkten Rücksicht nehmen oder an wahnsinnig vielen Punkten halt so Sonderlösungen schaffen. Und das hat uns ein Stück weit wahnsinnig gebremst. Und wir haben dann einen Prozess gemacht und der war super spannend. Der sollte eigentlich in die gegensätzte Richtung agieren, als das dann am Ende getan hat. Wir haben uns einen professionellen Coach geholt, der mit uns Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat auf einem sehr hohen Level und sehr hohen Niveau. Und ich wollte eigentlich damit die Firma oder das ganze Team enger zusammenholen und quasi so den Laserstrahl draus machen, um halt das nächstgrößere Ziel zu erreichen. Und was wir geschafft haben, wir haben diesen Prozess gemacht, alle hatten Einzeltrainings, wir hatten Gruppenthemen, wir hatten sehr viel Reflexionsaufgaben und dann haben wir angefangen im August und dann hatten wir im Oktober die erste Kündigung, im November die zweite, im Dezember die dritte und dann sind im Januar und im Februar nochmal Leute weggegangen. Das heißt, dann waren wir plötzlich noch 7 und dann ist, glaube ich, noch jemand weg, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ist das halbe Team weggebrochen und dann kamen mehr Aufträge als vorher. Das war so ein Moment, da hatten wir so einen richtigen Belastungstest und interessant ist, selbst da waren noch Leute bei, die wir eigentlich gar nicht gebraucht haben. Also der Kern der ganzen Aufgaben wird von den gleichen getragen. Selbst nach diesen ganzen Hoch und Tief, was wir hatten, habe ich festgestellt, es ist ein bestimmter Menschentypus, der einfach richtig was wegarbeitet. Und es gibt die eigentlich immer versuchen, unterm Radar zu fliegen. und die eigentlich, ich sag mal, nicht so produktiv sind, und wahrscheinlich würde es in vielen Konzernen nicht auffallen, aber wenn du ein kleines Unternehmen hast, fällt es einfach auf. Ne? Dann kannst du dich halt dann nicht ewig verstecken.
Die Bewohner. Und,
nenn es, wie du möchtest. Ja. grundsätzlich, du menschlich, alle super. Und es gibt ein paar Menschen, die hätte ich sehr, sehr gerne behalten. Und da hat es halt nicht gepasst. Aus deren Warte raus oder weil es zeitlich einfach ein sehr ungünstiger Moment war für die Firma. Alles in allem haben wir jetzt ein sehr kleines Team, aber ein super krass ausgebildetes Team und ein Team, wo alle Bock haben und wo du merkst, dass bei jedem so Feuer da ist. Und das macht einfach echt Laune. Und ehrlicherweise ist jetzt gerade so der Punkt, wo wir so mit KI skalieren, dass ich sage, lass mal lieber KI-Mitarbeiter aufbauen und die Leute irgendwie duplizieren in ihrer Arbeitskraft, bevor wir jetzt wieder Leute dazu einstellen. Mhm. Das ist der aktuelle Stand.
Ja, das macht natürlich irgendwie auch Sinn, dass wenn man jetzt schon ein A-Team hat und jetzt mit KI-Tools das Ganze weiter multiplizieren kann, würde ich mir jetzt auch nicht jemand Neues ins Haus holen.
Ja.
Jedenfalls vorerst, aber da kann ich natürlich, auf der Ebene kann ich nicht unbedingt mitreden. Aber lass uns noch mal ein kleines bisschen zurückspulen. Was habt ihr denn für Persönlichkeitsentwicklungsthemen gemacht, dass es dann das halbe Team zum Anlass genommen hat, zu kündigen?
Es gibt von Google ein Programm, das heißt Inside Yourself, oder See Inside Yourself. Und das gleiche Programm hat im Prinzip BMW auch aufgesetzt. Und wir hatten einen Berater, der genau dieses Programm für Kleinunternehmen oder für kleine und mittlere Unternehmen im Prinzip umsetzt. Und es geht im Endeffekt darum, herauszufinden, was ist eigentlich wirklich deine Passion, wo willst du hin, wo willst du deine Lebensbereiche entwickeln, was wäre so dein Endziel, was ist das, was dich antreibt. Und mir war es am Anfang ehrlicherweise nicht klar, dass es in so eine Richtung geht, also dass wir auch diese Tiefe haben oder dass wir auch diese Fragen so stellen. Und im Endeffekt ist halt bei vielen rausgekommen, umso öfter sie sich fragen, bist du gerade zufrieden mit dem? Wirklich? Ganz wirklich? Kann es gar nicht besser sein? Gar nicht vorstellbar? Umso mehr du fragst, umso mehr kommt natürlich irgendwann der Punkt, dass jemand sagt, na ja, gut, wenn du mich jetzt so fragst, ja, das und das könnte besser sein. Und schon findest du halt den aktuellen Stand nicht mehr so gut. Mhm. Und ich glaube, das haben wir halt an der Stelle stark provoziert, dass es halt genau in die Richtung gehen musste. Und wir haben einfach, die Leute sind unzufrieden geworden. Und ich glaube, ganz ehrlich, hätten wir das Programm so nicht gemacht, die wären eigentlich so ziemlich alle geblieben. Also es war, wie gesagt, die Idee war, wir wachsen zusammen und genau das Gegenteil ist passiert. Jetzt im Nachgang, denke ich, war vielleicht auch gut für alle, weil die gegangen sind, haben vielleicht auch jetzt einfach ein erfüllteres Leben. Also so what? Also weißt du, wenn es hilft. Interessante Erfahrung auf jeden Fall. Also wer die Idee hat, gerade als Zuhörer, so Mensch, was können wir tun, um so ein Team besser zusammenschweißen, macht nicht das. Das funktioniert nicht.
Also, ich denke, das muss man, glaube ich, schon sehr krass spezifizieren, ob es jetzt früher oder später. Ich meine, wenn jetzt natürlich in Kürze dann doppelt so viele Aufträge reinkommen wie sonst, dann hätte ich, glaube ich, schon die Leute irgendwie auch beibehalten. Aber ich würde sagen, es kommt so ein bisschen drauf an. Vielleicht wäre es dann früher oder später irgendwie eh auseinandergegangen. Dann vielleicht lieber früher als später, weiß man nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt so, in manchen Büchern wird es die psychologische Rutschbahn genannt. Also wenn du halt danach, wenn man das Schlechte in der Welt sucht, dann wird man das Schlechte finden. Wenn man das Gute sucht, wird man das Gute finden.
So ist es.
Weiß man nicht.
Ja, ich muss ehrlich sagen, bei dem Coach, weißt du, das ist halt, also psychologische Rutschbahn als Stichwort. Du kannst, es ist ja die Frage, wo du den Fokus drauf lenkst. Also wenn ich jetzt sage, Dennis, was in deinem Leben, wofür bist du dankbar? Dann fängst du an, halt das, was da ist, besser zu finden. Wenn ich sage, was fehlt dir, wirst du den Fokus darauf lenken. Und ehrlicherweise, jetzt rückblickend auch betrachtet, würde ich sagen, wir haben eigentlich eher die Rutschbahn in die falsche Richtung genommen und halt eher gesucht, was könnte besser sein. Auch mit der Gewissheit, dass wir bestimmte Dinge nicht verändern können. Dass die einzige logische Konsequenz am Ende, die übrig bleibt, heißt, okay, dann muss ich kündigen und muss jetzt meinen Ausflug in die Mönchswelt machen, whatever, keine Ahnung, aber sind halt, es ist halt so ein bisschen die Frage und deswegen alles in allem ist eine Erfahrung.
Ja, ich meine, so wie es jetzt ist, habe ich jetzt das so rausgehört, dass es eigentlich ganz okay soweit rauskam.
Ja, wir haben jetzt wieder ein super kleines Team und was ich halt schockierend finde, ist, dass wir mit dem kleinen Team momentan mehr Kunden betreuen als mit dem großen Team damals. Und besser, glaube ich, auch. Also es ist auch besser, qualitativ besser und mehr Kunden. Und auch die Projekte sind größer geworden. Das heißt, wir sind eigentlich super effizient im Vergleich zu früher. Und dafür verdienen natürlich alle anteilig auch erheblich mehr. Das heißt, auch die Mitarbeiter, die da sind, haben wirklich ganz
passables
Einkommen.
Wie viele wart ihr zum Zeitpunkt, wo der Coach kam?
Da waren wir 12.
Also quasi tatsächlich halbiert.
Ja.
Okay. Ja, das ist crazy, aber das sind ja auch noch eine Menge Lohnkosten, die da mit beieinander hängen.
Ja.
In welchem Jahr war das?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 2023, Ende 23.
Ah, okay, also schon gar nicht mal so lange her.
Nee, ist gar nicht so lange
her. Corona.
Nee, wir hatten in dem Jahr unser erfolgreichstes Jahr. Und dann zum Jahresende haben wir noch wahnsinnig viele Aufträge bekommen. Und am Jahresanfang, da hatten wir wirklich Pain in the ass, weil einfach dann die ganzen Aufträge natürlich umverteilt werden mussten. Also alle Kunden, die irgendwo verteilt waren, mussten umverteilt werden, plus die neuen Kunden. Und da weiß ich, da hatten wir, also das hätten wir nicht so lange machen dürfen. Das war, da durften alle mal die richtige Arbeitsbelastung erfahren, so die richtige.
So wie das ist als Selbstständiger auch.
Genau, genau. Da haben alle mal so Luft geschnuppert. Nee, aber im Ernst haben wirklich alle haben angepackt, dankenswerterweise alle haben angepackt, alle haben mitgemacht. Und dadurch haben wir es gewuppt bekommen, ohne dass was anbrennt. Und ich bin dankbar dafür, dass das hat eigentlich das Team im Endeffekt krass zusammengeschweißt. Also das sind halt auch Sachen passiert, woran sich heute alle erinnern können. Heute können wir natürlich drüber lachen, aber damals sind die Sachen halt gar nicht witzig gewesen. Also ja. Wir haben da wirklich, wirklich viel gemacht, um das alles zu handeln.
Mal auf die andere Seite geschaut. Jetzt haben wir 5, 6 Leute, die abgehauen sind deswegen. Aber 5, 6 Leute sind ja offensichtlich auch geblieben danach. Gab es da irgendwelche Insights, was die gesagt haben, das ist hier muss ja hier richtig geil sein, jetzt bleibe ich erst recht. Gab es da irgendwelche Erfahrungen von der Seite?
Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass einer meiner größten Fehler, würde ich jetzt mal sagen, ich habe eine Art zu führen, die nicht zu jedem Menschen passt wie jeder. Also das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich glaube, dass jeder Führungsstil halt eine bestimmte Menschengruppe anspricht und eine bestimmte gar nicht anspricht. Und ich habe mir Leute mit ins Team geholt, die ich gerne haben wollte und die ich hätte gerne führen können, aber ich konnte sie nicht führen, weil es nicht mein Führungsstil war. Und dadurch gab es diese Disbalance, dadurch gab es diese Punkte, die wie so ein Schwelbrand waren. Und es gibt halt Menschen, die brauchen halt, die wollen bestimmte Strukturen, die wollen bestimmte Klarheiten, die wollen bestimmte das. Und bei mir ist so, bei mir haben die Mitarbeiter nahezu endlos viel Freiheiten. Also ganz verrückt, ich bin halt so ein ganz krasser Laissez-faire-Typ. Dieses, ich sag halt, pass auf, das ist das Projekt. Und es gibt halt genau zwei Möglichkeiten. Das Projekt läuft richtig gut, dann ist mir egal, wie viel du dran gearbeitet hast. Oder das Projekt läuft richtig schlecht, dann ist mir egal, wie viel du dran gearbeitet hast. Weil wenn das Ergebnis kommt, ja, es ist halt... Stark. Es ist aber ganz einfach. Guck mal, wenn der Kunde glücklich ist, der Kunde zahlt die Rechnung. Der zahlt ja nicht nur meine Rechnung, damit zahlt er auch den Mitarbeiter indirekt. Ja. Und wenn der Kunde glücklich ist, und also ich weiß, stell dir folgendes Szenario vor, und das, da muss man, glaube ich, so ein bisschen aus den typischen Konventionen rausdenken. Stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter und der schafft den Auftrag in einem Viertel der Zeit, die du brauchst. Jetzt gibt's zwei Leute. Jetzt gibt's den ersten, der ist angepisst und sagt, du hast nicht richtig gearbeitet, und gibt den zweiten, der sagt, geil, wie hast du denn das gemacht? Erklär's mal allen bitte, weil wenn du es jetzt in einem Viertel der Arbeit schaffst, vielleicht schaffen es die anderen auch in einem Viertel, könnten wir ja viel mehr Kunden annehmen. Und ich bin halt der zweite Typ. Das heißt, bei mir ist wir gucken einfach, dass wir die Sachen so effektiv und effizient wie möglich regeln. Und wenn es einer schneller schafft, geil, dann darf der die nächste Schulung machen. Für alle. Mhm. Und zwar mit seinen Tricks, mit seinen Hacks. Und da kommen teilweise auch sehr lustige Sachen rüber, wo du denkst, okay, das ist jetzt wirklich krass, hätte ich so niemals gemacht und niemals gedacht. Weil, das ist halt die Freiheit, die ich denen lasse. Und wir haben Zeiten, da arbeiten wir, aber ich schreibe keinem die Arbeitszeiten vor. Wenn du der Meinung bist, du musst nachts arbeiten, arbeite nachts. Wenn du am Wochenende arbeiten willst, arbeite am Wochenende. Wenn du unter der Woche sagst, ich mache jetzt 4 Tage Pause, ich gehe an See und nichts brennt an, alles fein. Dann mach 4 Tage Pause, geh an See. Weißt du, das Einzige, was halt nie geht, ist, dass irgendwas anbrennt oder dass ich halt irgendwie eine Kundenbeschwerde auf den Tisch kriege, wo ich sage, das ist dein Thema. Das heißt, bei mir ist eigentlich ich habe eigentlich, und das ist auch immer mein Wunsch gewesen, ein Team aus Mitunternehmern. So würde ich das jetzt bezeichnen. Ja. Alle sind selbstständig denkend. Alle haben ihre eigenen Kunden, ihre eigenen Projekte, ihre eigene Verantwortung über sich selbst, über ihre Zeit. Und weil alle wissen, dass ich das nicht im Mikromanagement abgleiche, wissen sie, dass wenn sie es nicht machen, entweder kracht's, dann haben wir ein Problem. Und wenn es nicht kracht, ist alles cool. Deswegen wissen halt auch alle, was sie zu tun haben. Und sie kriegen von mir erschreckend wenig Instruktionen. Also ich mache da keine minutiösen Ansagen und keine Dienstanweisung mit dem, kein Time-Tracking, kein haben wir alles nicht.
Stark. Das klingt nach einem sehr hohen Niveau, auf jeden Fall.
Ja, es ist anders. Ich will nicht sagen, dass es ein hohes Niveau ist. Es gibt Menschen, die finden das halt super geil, weil sie super krasse Freiheiten haben, weil sie einfach ihren Urlaub nicht ein Jahr vorher einreichen müssen, weil sie, wenn sie der Meinung sind, sie machen am Freitag kurz, weil das Wetter ist geil und Freunde sagen, komm mal raus, dann, weißt du, dann machen sie es. Also das ist mir, also völlig geil, macht. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass die Kundenprojekte laufen und dass ich einfach merke, dass der Kunde zufrieden ist. Wenn der happy ist, was soll ich mich da beschweren? Also was gibt es Besseres als einen zufriedenen Kunden und ein Projekt, was läuft? Nichts. Und von daher ist das die Prämisse und das ist der Maßstab, nach dem ich messe. Wenn der erfüllt ist, ist der Rest mir doch egal. Das ist für mich nicht wichtig, ob du dafür jetzt 10 Stunden oder 40 gebraucht hast. Also eigentlich schöner, wenn du 10 gebraucht hast, weil dann hätten wir die restliche Zeit verfügbar. Und trotzdem musst du natürlich auch als Mitarbeiter auf deine Gesundheit achten, auf dich achten, weil ich bin auch nicht der Papa und die Mama. Ich bin auch nicht die Nanny. Weißt du, also ich will auch, dass die Leute selbstverantwortlich, eigenverantwortlich mit ihrer Zeit umgehen und halt sich nicht aufrauchen und halt einfach nur noch arbeiten. Und es passt halt nicht für viele. Also ich merke, dass der Führungsstil nicht für viele Menschen kompatibel ist. Alle denken, dass das so ist, aber ist es nicht so. Weil die meisten Menschen hätten schon gerne eine ganz klare Ansage und ein ganz klares so geht's und so nicht und immer so und so nie. Und wenn ich Feierabend mache, mache ich mein Handy aus, dann bin ich nicht mehr erreichbar. Und das gibt's bei mir nicht. Also bei mir ist der Mensch der Mensch und ich rufe den Menschen an und da kann's was Privates und was Geschäftliches sein und dann gehe gefälligst ans Telefon.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Insbesondere, wenn man natürlich eher nach Konzernjobs guckt und irgendwie guckt, dass man sich ein leichtes Leben machen kann.
Ja, das funktioniert.
Aber das ist natürlich dann schwer, einfach eine Typfrage. Aber dann irgendwo bist du dann derjenige, der die Spielwiese für die Leute bereitstellt. Sagen wir, haben hier Projekte, mach was draus. Gib Gas, wenn du Bock hast. Let's go, wenn es gut läuft, läuft's gut. Wenn nicht, ist dir egal, wie viel Zeit du dafür verwendet hast fürs Projekt.
Ja.
Feier ich.
Das Gegenstück ist, bei mir gibt's auch keine Überstunden. Also, natürlich gibt's im arbeitsrechtlichen Kontext immer Überstunden, aber es gibt niemanden, der die aufschreibt, weil das wäre dann deine Schuld.
Ja.
Also, kannst du ja machen.
Früher haben sie gesagt, hast du deinen Job nicht im Griff oder warum brauchst du länger?
Das ist keine, ja. Also, weißt du, es ist freiwillig. Alles im Leben ist freiwillig. Wenn man mal ganz genau, wenn man es runterbricht, das war auch eins der Bücher, was mich tatsächlich am nachhaltigsten beeindruckt hat. Die Entscheidung liegt bei dir. Und das ist so. Alles im Leben ist freiwillig. Alles ist selbst gewählt. So ziemlich alles. Und es ist krass und es soll auch gar nicht wertend gehen, aber das betrifft wirklich alles. Alles, was du machst. Also die Tatsache, dass du genau dort bist, wo du bist, ist deine Entscheidung. Und wenn man das akzeptiert, ist es halt erheblich einfacher, als wenn man die Gründe im Außen sucht. Das heißt, du bist immer der Grund dafür. Immer. Und gut oder schlecht und kann dich ärgern oder nicht, aber du bist halt auch der Einzige, der es ändern kann. Und wenn man merkt, dass man diese, dann kriegst du so eine Ermächtigung, dass du derjenige bist, der es entscheidet und derjenige, der auch schuld dran ist und der es tragen muss, dann kannst du halt mit vielen besser leben. So würde ich es mal zusammenfassen.
Geht ja auch schwer dann in die Richtung mit dem externen Coach, mit hier See Inside Yourself, ne, mit dem Antrieb. Muss man natürlich irgendwie auch den Antrieb kennen, oder?
Genau.
Um das beurteilen zu können.
Macht's einfacher.
Gibt's da ein paar Tricks dazu? Weil offensichtlich musst du ja selber auch einen gewissen Antrieb haben, um das Ganze so über so viele Jahre hinweg aufgestellt zu haben und diese Mitarbeiter ja auch irgendwo anzuziehen, dass du die Spielwiese bereitstellst für 5 Leute, die so arbeiten möchten.
Ja, also ich glaube, dass Ziele zwar gut sind und eine Berechtigung haben, aber nie der Antrieb sein sollten. ein Ziel, wenn du sagst, ich habe jetzt das Ziel, ich möchte ein bestimmtes Gut haben, ein Auto, eine Uhr, ein Urlaub, ein whatever, dann gibt es natürlich irgendwann den Punkt, wo du es erreichst und ab dem Zeitpunkt fällst du in ein Loch, weil deine Identifikation dein Ziel ist. Es gibt in der Psychologie, wird das beschrieben, dass du zwischen den ersten, in den ersten Lebensjahren, so zwischen dem, ich glaube, dem dritten und dem sechsten, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, gibt es so eine Art Bildung deines Urantriebs. Da ist das, was dich als Person ausmacht, wo du für stehst, was so, man würde es mit Passion jetzt so beschreiben oder mit irgendwas Ähnlichem. Und ich glaube, dass wenn du diesen Kern kennst, dann brauchst du keine Motivation, weil du einfach es von ganz alleine machst. Und dann kannst du dem natürlich einen Rahmen geben, indem du sagst, okay, in diesem Jahr setze ich mir die Challenge und will das und das in dem Ziel erreichen. Du bist aber nicht deprimiert, wenn du es erreichst oder wenn du es nicht erreichst, sondern du hast die ganze Zeit gemacht, was dir Spaß macht und du wirst doch danach weiterhin machen, was du machen wirst. Es ist eine Art der Identifikation. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel viele, die einen bestimmten Unfall haben und bestimmte Dinge danach nicht mehr tun können oder auch die in Rente gehen zum Beispiel, warum die in so ein extrem tiefes Loch fallen, weil die ihre Identifikation eher an dem, was ist, also die identifizieren sich zum Beispiel mit, ich bin jung und sportlich. So, weißt du, wenn das jetzt meine Identifikation ist, habe ich halt irgendwann zwingend ein Problem, weil ich irgendwann nicht mehr der Identifikation entspreche. Wenn ich allerdings jetzt meine Identifikation ändere auf, ich bin ein Mensch, der gerne Dinge optimiert und hat Freude daran, Dinge auszureizen. Wenn das jetzt deine Triebfeder ist, dann kannst du auch damit super alt werden. Ich glaube, das ist ein Punkt, ja, wo ich da den Unterschied mache und wo ich glaube, wenn du diesen Kern für dich findest, dann brauchst du keine Ziele, weil du bist immer positiv angetrieben, aber nicht getrieben. Mhm. Macht das Sinn?
Ja, also dass du als Fisch einfach im Wasser schwimmst und nicht auf den Baum klettern musst. Ja. Vielleicht, wenn man es so auf die Mitarbeitergeschichte einmal überträgt. Also war die Fehlinvestition, den Coach ins Haus zu holen?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Fehlinvestition war danach. Ich hatte danach auch, habe danach auch wieder natürlich aus dem Team aufgefüllt, habe auch wieder neue Leute rekrutiert. Und danach habe ich eher auch Fehlentscheidungen getroffen, wo ich sage, da habe ich die Warnzeichen gern übersehen, würde ich jetzt mal so sagen. Weißt du, das Problem ist ja immer, wenn du eigentlich egal was, wenn du eine, ich sag mal so, du siehst eine Werbung, machen wir es mal plakativ, du siehst eine Werbung und in der Werbung wird dir jetzt die neue Diätpille versprochen und du hast halt vor, abzunehmen als Beispiel, ja. Dann gibt es natürlich einen ganz offensichtlichen Kritiker, der sagt, ja, völliger Quatsch, Diätpille, tausendmal gehört, funktioniert nicht, bla 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 bla. Es gibt aber irgendwo einen ganz, ganz kleinen Part in dir, der sagt, ah, es wäre aber schon geil, wenn es stimmen würde. Wäre schon geil. Wäre schon richtig cool, würde eine Menge Probleme lösen. So, und dieser kleine Part, auf den darf man halt einfach nicht so oft hören. Na, wenn du Mitarbeiter hast oder jemanden dazu holst und du hast am ersten so dieses erste Feeling, der erste Touchpoint ist einfach echt positiv, dann kann es sein, dass du halt denkst, du hast vor dir die Abnehmpille, übertragend, und dann halt die Anzeichen übersiehst und hoffst, dass es einfach funktioniert. Weil die Menschen wollen ja immer, dass es klappt irgendwie. Und da muss man aber einfach auch den kritischen Blick nicht außen vor lassen. Und das ist eine Schwäche von mir, würde ich jetzt schon sagen. Also da hätte ich deutlich früher an dem einen oder anderen reagieren können, wissentlich, weil ich schon eigentlich ahnte, dass es keine so gute Idee ist. Aber der innere René wollte, dass es klappt.
Okay. Ja, gut, ist ja so gesehen jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Hm. Aber wenn es halt wenn man in der Firma arbeitet, muss halt gewisses Ergebnis dann irgendwie auch da sein. Ne?
Ja, ich glaube, also die sehr erfolgreichen Unternehmer, mit denen ich mich unterhalte, die fahren da eigentlich alle den gleichen Punkt. Du brauchst nie auf diesen Hoffenden hören. Ist so. Also wahrscheinlich, weißt du, wirst du auf 1000 irgendwann mal einen haben, wo es passt, aber es macht halt keinen Sinn, 1000 mal zu hoffen und 999 mal daneben zu legen, dann bist du pleite.
Ja.
Das heißt, es macht mehr Sinn, sich das Gegenteilige anzutrainieren und sagen, ich bin von vornherein kritisch und wir haben von vornherein einen Maßstab, den wir ganz klar bewerten und den wir ganz klar fokussieren und am Anfang gibt es halt auch eine erheblich höhere Kontrollinstanz, um am Anfang schneller festzustellen, matcht es oder nicht. Weil das Problem ist, du kannst halt selbst mit Einarbeitungszeit und mit allem, du kriegst halt viele Dinge im Alltag einfach nicht schnell genug mit, als dass man sagen könnte, nach einer Woche weiß ich ganz genau, was da Phase ist. Du musst halt schon mal auch ein paar Projekte beobachten, gucken, wie reagieren Kunden, dir die Feedbacks holen und so weiter. Und da musst du halt einfach hingehen und dann seeing the hard facts, dann musst du dir auch die Klatsche holen. Also du musst auch den Schmerz an der Stelle wirklich suchen, um halt so schnell wie möglich zu finden, was nicht funktioniert. Und das dann dementsprechend zu klären, zu bereinigen, den Mitarbeiter freizusetzen.
Wieder in die Welt zu lassen, frei fliegen zu lassen. Mhm. Hatte das irgendwie damit zu tun, dass dann der Coach bei euch war? Also gerade so mit dem Antrieb? Hast du das selber auch gemacht für dich dann oder nur fürs Team?
Ich habe das auch für mich gemacht, aber das ist ein Thema, das hatte mit dem Coach gar nichts zu tun tatsächlich. Also ich glaube, dass er in die Richtung gehen wollte, aber dafür hatte er in meinem Verständnis jetzt nicht die Methodik dafür. Da waren eher andere Themen an der Tagesagenda.
Okay, also ja gut, Antrieb ist ja eine Sache, aber irgendwo die Fähigkeit für gewisse andere Dinge. Ich meine, der Antrieb entwickelt sich auf der einen Seite, wie jetzt Fisch im Wasser, aber andere Verhaltensweisen gehören ja auch ins Geschäft oder halt eben nicht, ohne da jetzt spezifischer zu werden. Ja, krass. Aber geiler Ausblick erstmal dafür. Können wir einen Call to Action zusammenfassen aus deinen Learnings, aus dem, was du durchgemacht hast?
Wenn du die Chance hast, geh in den Schmerz. Okay. Ja, ist so. Ich würde es tatsächlich so zusammenfassen, weil im Endeffekt versuchen wir immer, Schmerz zu vermeiden. Und jede Schmerzvermeidung ist im Nachgang immer teurer und schmerzhafter. Das ist jemand, der heute ein bisschen Zahnschmerz hat und klug ist, der wird den Schmerz suchen und gleich zum Zahnarzt gehen. Ja. Jemand, der heute ein bisschen Knieschmerz hat, wird den Schmerz suchen und anfangen, Faszientraining, Dehntraining, Mobilitätstraining zu machen, und er wird dann später keine Knieschmerzen haben. Und der schlimmste Fehler, und das ist auf allen Ebenen im Leben so, ist es, diesen Schmerz aus dem Weg zu gehen, ignorieren, Tablette nehmen, vor sich hertragen und einfach nicht rangehen wollen, weil es ja weh tut, und dann wird es natürlich immer schlimmer. Und es ist auf allen Ebenen. Das Beispiel mit dem Zahn ist für jeden klar. Jeder sagt, ja, muss hingehen. Trotzdem kenne ich Menschen, die haben wirklich ein super, also die sind intelligent. Also wo du jetzt merkst, das sind wirklich saubere, also tolle Leute, tolle Menschen, und die haben total verfaultes Mundwerk. Also wo du merkst, krass, da waren 15 Jahre nicht beim Zahnarzt, 20 Jahre nicht. Und es sieht auch wirklich nicht schön aus. Und die haben Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Aber halt seit 15 Jahren. Das ist halt da offensichtlich. Und bei anderen Themen, ich glaube, beim Unternehmertum musst du so ein bisschen schmerzaffin werden einfach. Du musst halt, wenn du, das ist ja auch die ehrliche Beurteilung deiner eigenen Bilanzen. Weißt du, wenn du jetzt drauf guckst, und man kann sich alles schönreden. Alles. Ja. Du kannst aber auch einfach mal ganz ehrlich zu dir sein und sagen, okay, was hat's denn bisher gebracht? Weißt du, also dieses, was ich immer wieder habe, ist, dass ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen rede, und die sagen mir dann, was sie gerade alles machen. Und dann erzählen sie mir von ihrem Social-Media-Auftritt und von dem und was sie da alles machen und so. Und dann sage ich, okay, es klingt jetzt echt krass nach viel Arbeit. Ja, so richtig viel, voll Action und so. Sagen wir mal ganz ehrlich, wie viele Anfragen kommen denn darüber? Ja, nicht so viele. Und dann sage ich, was heißt denn nicht so viele ganz genau? Also man kann ja nicht so viele zählen. Wie viele sind das? Ja, na, so genau wissen wir es nicht. Dann lass uns doch mal gucken. Wo kriegen wir es denn raus? Ja, Und dann gehst du halt 2, 3 Stufen, und das ist halt am Anfang alles dieser Schmerzvermeidungsprozess, dass Menschen sagen, weiß ich nicht oder nicht so viele. Und dann zeigt sich gar keiner. 0,0. Und dann denkst du, es ist halt scheiße, jetzt reinzugucken, und es ist halt auch mistig, diese Erkenntnis zu haben, dass du ganz viel Zeit verschwendet hast. Und es ist wichtig, halt damit aufzuhören. Also wird ja nicht besser, wird ja nur schlimmer. Und ich glaube, dass, wenn wir das Learning zusammenfassen, such den Schmerz, geh rein.
Das kleinere Übel, was irgendwann zum größeren Übel wird. Ja, glaube ich, kann ich so unterschreiben mit unzähligen Beispielen an mir selber. Wie kann man sich mit dir connecten? Wie kann man vielleicht sogar noch mit dir zusammenarbeiten, auch wenn ihr die Hütte schon im Prinzip voll habt?
Ich finde es immer lustig, weil es ja ganz viele gibt, die du ja faktisch nicht erreichst. Also wo die halt so eine Glocke um sich drum rum haben. Weißt du, ich bin da völlig tief entspannt. Also ich habe seit 20 Jahren, haut das hin? Nee, länger noch, 25 Jahre, die gleiche Telefonnummer, schon immer. Ich habe kein Zweitelefon, weil ich wüsste nicht, wo ich meine Arbeit und privat trenne, weil ich habe doch nicht zwei Kalender, also es ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe meine Telefonnummer in meiner E-Mail-Signatur und wenn du mir eine E-Mail schreibst, kommt die bei mir an und ich lese die. Also es gibt keine, wie man sich mit mir connecten kann. Du kannst mir auch bei LinkedIn schreiben, du kannst mir bei Instagram anschreiben, du kannst mir per WhatsApp schreiben. Anrufen gehe ich ran, wenn ich Lust habe und wenn ich nicht im Telefonat bin. Ansonsten rufe ich aber auch zurück. Also es ist halt nicht schwer, Kontakt mit mir zu kriegen, wenn man ihn möchte. Sagen wir es mal so. Ich bin da jetzt nicht schwer zu erreichen. Über die Webseite kommen, Anfrage stellen, alles easy.
Oder auf Steam.
Oder auf Steam, genau. Discord ab und zu abends, genau. Die kann man mit uns zusammenarbeiten? Ja, natürlich. Also ist ja Quatsch, weil wir haben jetzt eine gute Auslastung, ist toll. Ich bin dankbar dafür und ich tue alles dafür, dass es auch so bleibt, weil das halt das Schöne ist. Kommen ja immer neue Projekte, immer neue Themen, immer neue Sachen, immer neue Möglichkeiten. Von daher lohnt es sich immer zu gucken. Kann sein, dass wir jetzt nicht sofort starten können, weil vielleicht jetzt gerade alles voll ist, aber in 2-3 Wochen enden ja auch Projekte wieder. Wir haben ja Projekte, die auch endlich sind. Deswegen geht immer.
Sehr geil. René, tausend Dank für diesen wundervollen Einblick in deine Art mit Mitarbeitern. Ich würde sagen, machen wir einen Haken dran.
Ja, machen wir so. Es gibt einen Spruch, den würde ich gerne noch dazu packen.
Hau raus.
Weil du sagtest, wie kannst du es zusammenfassen? Gibt noch eine Sache, die könnte man dazu sagen. Es ist nicht möglich, einen Menschen zu motivieren. Du kannst sie nur demotivieren. Klingt krass, aber ist wirklich so. Du kannst niemanden motivieren. Du kannst sie nur demotivieren. Das heißt, deine Aufgabe als Führungskraft ist es, jeden Tag zu überlegen, wie demotiviere ich jetzt dich alle? Klingt verrückt, aber wenn du das Ding ein bisschen im Kopf kreisen lässt, merkt man, da ist was dran. Mhm. Habe ich mir nicht ausgedacht, den Spruch. Den habe ich auch nur von jemandem, aber der hat mich damals, als ich den gehört habe, so beeindruckt, weil ich dachte, krass, das ist einfach, da steckt so viel drin.
Ja, scheint ja, dass du es ordentlich umgesetzt hast. Dementsprechend.
Ja. Mittlerweile schon?
Geil.